Ja, wir haben es gerade gesungen. Jesus, der auferstandene Herr, ist in eurer Mitte. Und das ist so das, mich hat vieles beschäftigt, auch von dem, was ihr gesagt habt. Aber ich glaube, das ist so der gemeinsame Nenner, der uns auch durchträgt in Freude, in Leid, in manchen Sorgen, Fragen, die wir haben, auch in manchen Herausforderungen, die wir zu bestehen haben, auch im neuen Jahr. Und deswegen ist mir auch immer dieser sogenannte Kanzelgruß am Anfang der Predigt ganz wichtig. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. In seinem Namen sind wir hier und von ihm geht Gnade und Friede aus, auch im neuen Jahr. Und ihr Lieben, ich habe es ja vorhin angekündigt, wir oder in vielen Gemeinden beginnt mit der zweiten Januarwoche die inzwischen schon zur Tradition gewordene sogenannte Allianz-Gebetswoche, eine internationale Woche des gemeinsamen Gebets. Und auch hier in Zeitz wollen wir uns daran beteiligen. Ich habe es vorhin ja angekündigt. Aber die Frage ist, warum tun wir das eigentlich? Warum beten wir oder wozu beten wir in Gemeinschaft? Wozu überhaupt beten? Wie beten wir richtig? Heißt das, dass man auch falsch beten kann? Kann jeder Mensch beten? Kann und muss man beten lernen? Es sind nur einige Fragen, die sich stellen. Ja.
Heute habe ich gelesen, wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Das kommt also ganz von selber.
Ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass zu jeder dieser Fragen, die ich gerade gestellt habe, auch fast jeder eine Meinung hat. Und wir können, wenn man mal im Internet guckt, unter Stichwort Gebet eingibt, dann kriegt man ganz viele Antworten. Da gibt es auch Gebetskritiker, die sagen, wer die Hände faltet, der kann nicht anpacken. Oder wer betet, beim Beten schließen wir auf die Augen, wer betet, der ist blind für die Wirklichkeit. Der verschließt die Augen vor der Wirklichkeit. Oder wieder andere meinen eben, beten hilft. Oder berühmt ist auch der Leitspruch der Benediktinermönche, ora et labora, bete und arbeite. Ist wahrscheinlich vielen geläufig. Manche meinen, Gott will gebeten sein, deswegen sollen wir beten. Oder man sagt, Gebet bewegt Gottes Arm. Auch das ein Spruch, den ich schon oft gehört habe. Und du hast gesagt, beten kommt ganz von allein, wenn das Herz voll ist. Ich will jetzt zu diesen Sprüchen eigentlich nichts sagen oder zu diesen ganzen Thesen, die man findet. Nur so viel, die Tatsache, dass sie verbreitet sind und von manchen auch für fromm oder erbaulich gehalten werden, heißt ja noch nicht, dass sie auch wirklich wahr sind und dass sie dem Evangelium von Jesus Christus, dem Gekreuzigten, tatsächlich entsprechen. Und das Gleiche gilt auch für die unzähligen Abhandlungen und trendigen Ratgeberbücher zum Thema Gebet. Da gibt es unglaublich vieles. Also, als ich mal drüber nachgedacht habe, ist mir eingefallen, vor 20 Jahren, einige haben da noch gar nicht gelebt von euch, aber da wurde das sogenannte Gebet des Jabez empfohlen und ganz kräftig beworben. Erinnert sich noch jemand daran? Ja, da gab es ein Buch. Es gab nicht nur Bücher, es gab auch Tassen und Schlüsselanhänger und noch mehr, was man sich da kaufen konnte zum Thema Gebet des Jabez. Ich habe ehrlich gesagt, als ich nochmal nachgeguckt habe, habe ich nicht mehr viel davon gehört. Das Buch hatte den Untertitel, weiß das noch jemand? Ihr habt doch das Buch. Ist bei euch auch in der Versenkung verschwunden oder wie? Nein, aber das zeigt so ein bisschen, dass manche Themen kommen hoch, haben ihre Zeit und dann sind sie auch wieder plötzlich weg. Der Untertitel war nämlich Durchbruch zu einem gesegneten Leben. Das war das Versprechen, was mit diesem Gebet des Jabez einherging. Bete dieses Gebet und du wirst einen Durchbruch zu einem gesegneten Leben haben. Warum hört man dann seit 20 Jahren nicht mehr so viel davon? Ich will das jetzt auch nicht karikieren, aber man sieht einfach, es gibt Themen, die kommen und dann gehen sie auch wieder. Und das kurze Gebet des Jabez ist immer noch in unserer Bibel zu finden. Steht immer noch in 1. Chronik 4, Vers 10, wer es nachlesen will. Wie gesagt, auch zum Thema Gebet scheint so ein bisschen manchmal auch der Trend mit diesem Thema zu spielen. Aber über den Stellenwert des Gebets kann eigentlich kein Zweifel bestehen für die christliche Gemeinde. Nach Apostelgeschichte 2,42 ist das Gebet der vierte Eckpfeiler des christlichen Gottesdienstes. Nach der grundlegenden Lehre der Apostel, der Gemeinschaft und der Feier des Christusmahls. Das vierte, das Gebet. Das Gebet ist eine der Herzkammern des Glaubens, kann man sagen. Johannes Calvin schreibt, ich finde einen schönen Satz, das Gebet gräbt die Schätze aus, die unser Glaube im Evangelium des Herrn angezeigt, gefunden und dort geschaut hat. Das Gebet gräbt die Schätze aus, die unser Glaube im Evangelium des Herrn angezeigt, gefunden und dort erschaut hat. Und deswegen ist das Gebet auch ein wesentlicher Aspekt unserer Gottesdienste. Nach Martin Luther soll im Gottesdienst nichts anderes geschehen, als dass unser lieber Herr Jesus Christus selbst mit uns rede durch sein heiliges Wort und wir wiederum mit ihm reden durch Gebet und Lobgesang. Das ist Gottesdienst. Im Gottesdienst der vor ihm versammelten Gemeinde unter uns ergreift Gott selber das Wort. Er redet und wir hören und antworten durch ihn angeredet auf das Gehörte. Und als landeskirchliche Gemeinschaften teilen wir diese Grundüberzeugung. Speziell zum Gebet kann man auf unserer Homepage zum Beispiel lesen, schon von Anfang an ist die Gemeinschaftsbewegung auch eine Gebetsbewegung. Und schon seit 90 Jahren gibt es auch in der LKG Zeit eine Gruppe Frauen, die zum DFMGB gehören, also zum Deutschen Frauenmissionsgebetsbund. Inzwischen heißt die Bewegung Frauengebetsbewegung. Die Hefte zum Mitnehmen liegen auch dort aus. Und als hier vor 6 Jahren in der Gemeinde ein Leitbildprozess begann, wurde als eines der zentralen Themen das Gebet erkannt. Ich habe die Unterlagen dazu auch mal durchgearbeitet. Und in diesen Unterlagen dazu wird der Wunsch geäußert, Zitat, dass sich mehr Leute am gemeinsamen Gebet beteiligen. Also ein wesentliches Ziel wurde formuliert, das Gebet in der Gemeinde neu zu beleben bzw. zu stärken. Und dafür sollten unter anderem Gebetsveranstaltungen anstelle anderer Veranstaltungen, Klammer auf, Bibelstunde fällt aus, Klammer zu, und Gebetszweierschaften angeboten werden. Vor 6 Jahren war das. Was ist daraus geworden? Und ich frage das weder anklagend noch besserwisserisch. Denn leider weiß ich, wovon ich spreche. Ich kenne meine eigene Gebetsnot. Und die Frage beschäftigt mich immer wieder, was hindert uns eigentlich, was hindert mich zu beten, am Gebet dran zu bleiben. Und zwar nicht nur am Thema Gebet, sondern auch wirklich am Gebet selbst. Und ich glaube, das Problem und die Lösung hängen mit dem zusammen, was Christian in seiner Silvesterpredigt eindringlich angemahnt hat. Ich war nicht da, aber ich habe sie mir angehört. Es ist Gottes Wort selbst und nichts anderes, das uns und unsere Haltung zu verändern vermag. Und Gebet hat sehr viel, glaube ich, mit Haltung zu tun. Durch sein Wort schafft Gott selbst in uns das, worauf es ihm ankommt, auf unsere Haltung ihm gegenüber, auf unsere Liebe zu ihm, du hast es vorhin gesagt, auf unser Herz. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Und das ist das Entscheidende, ob wir hier zum Gottesdienst zusammenkommen, ob wir beten, ob wir im Alltag erkennbar als Christusgläubige leben wollen. Immer ist das Entscheidende die Haltung, in der wir das tun. Aber Haltungen, das wisst ihr selber, ändern sich nicht von heute auf morgen. Anders als beim Kochen oder beim Putzen helfen praktische Tipps und Tricks beim nachhaltigen Verändern von Haltungen nicht wirklich weiter. Also wenn ich bei irgendeinem Rezept oder beim Putzen irgendwas gerade nicht weiß, dann google ich kurz, dann weiß ich, aha, so kann man es machen, zack, wird sofort angewendet, klappt. Bei den Haltungen ist das etwas schwieriger. Wir können uns zum Neujahr zum Beispiel gute Vorsätze vornehmen. Vielleicht sagen wir, wir wollen in diesem Jahr mehr oder regelmäßiger beten. Und heute haben wir den 9. Januar und wir können uns mal fragen, was diese Vorsätze heute noch wert sind. In der Erwartung, dass Gott zu uns redet und dass er uns durch sein Wort verändert, dass er uns anrührt und nachhaltig verändert, möchte ich mit euch zusammen in den Wochen bis zum Beginn der Passionszeit zu einer, ich sag mal, biblischen Entdeckungsreise zum Thema Gebet aufbrechen. Und auf dieser Reise werden wir eine ganze Reihe von Beobachtungen machen, die uns jeder auf ihre Weise dabei helfen sollen, zu begreifen, was wahres Gebet ist, wovon es lebt und wozu es dient. Und wir starten heute ganz vorne in der Bibel. Die allererste Erwähnung menschlichen Betens, die geht nämlich fast unter. Es handelt sich um eine ganz kurze Notiz am Ende des Stammbaums der Nachkommen des Brudermörders Kain. Stammbäume sind ja sowas, die überliest man großzügig und dann geht leider damit auch gleich dieser eine Vers unter. Und ich lese uns den Predigttext für heute aus Genesis 4, die Verse 25 und 26. Da heißt es, also schon im 4. Kapitel der Bibel, Adam erkannte abermals seine Frau und sie gebar einen Sohn, den nannte sie Seth. Das heißt auf Deutsch ungefähr so viel wie Ersatz. Denn, so sagt Eva, Gott hat mir einen anderen Sohn gegeben für Abel, den Kain erschlagen hat. Und auch dem Seth wurde ein Sohn geboren, den nannte er Enosch. Das heißt ungefähr so viel wie hinfälliger Mensch. Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Kurzer Satz, den man leicht überliest. Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Was wir hier zu hören bekommen, beschreibt sozusagen die Ursituation des Gebets. Und es zeigt zugleich das Grundproblem des Gebets an. Wenige Verse vor unserem Predigttext heißt es nämlich über den Brudermörder Kain in Kapitel 4, Vers 13 bis 16. Da heißt es, Kain aber sprach zu dem Herrn, meine Strafe, kannst du gerne die zweite Seite einblenden, da steht es nämlich drauf, genau. Dankeschön. Also wenige Verse vor dem Predigttext heißt es, Kain aber sprach zu dem Herrn, meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden, gegen Osten. Und was für Kain gilt, das gilt für uns Menschen grundsätzlich. Wir fristen unser Dasein, wie es hier heißt, jenseits von Eden. Im wahrsten Sinne des Wortes im Lande Not, jetzt mal mit T geschrieben. Der Verlust des Paradieses und damit der unmittelbaren Gottesnähe, der lastet schwer auf uns, ob uns das bewusst ist oder nicht. Und es ist diese Urnot, die von Anfang an die Menschen dazu treibt, zu beten oder das zu tun, was sie beten nennen. Das gibt es in allen Religionen. Das ist nichts besonders Christliches. Alle Religionen kennen irgendeine Art von Gebet. Und dieses Beten ist zunächst nicht mehr als ein unartikulierter Schrei nach Gott. Eine unsichere und verzweifelte Suche nach dem höheren Wesen, das man verloren hat. Es ist der Schrei des verlorenen Schafes nach dem Hirten, den es nicht kennt. Man lebt wie Kain, verborgen vor dem Angesicht Gottes und kann doch ohne ihn gar nicht sein. Jenseits von Eden, im Tal der Todesschatten, auf der Suche nach dem verlorenen Gott. Das ist die Situation, in der die Menschen zu beten anfangen. Oder besser gesagt, in der sie ihrer Verzweiflung Luft machen und beim Namen Gottes schreien, wie man diesen Vers oben auch übersetzen könnte, beim Namen Gottes schreien. Der Schrei nach dem, was man Gott nennt, ist eine Folge des Sündenfalls. Man will eigentlich ohne Gott sein, aber man kann es doch nicht. Wenn einen die Not überkommt, dann schreit man es heraus. Wo war Gott? Wo war Gott? Und das Beten
hinfälliger Menschen soll im wahrsten Sinn des Wortes eine Notlösung sein und ein Ersatz für das, was es seit dem Einbruch der Sünde in die Welt nicht mehr gibt, nämlich die unmittelbare Begegnung mit Gott, unserem Schöpfer, von Angesicht zu Angesicht. Das gibt's nicht mehr. Und deswegen kommt das Beten erst hier. Im Paradies mussten die Menschen nicht beten. Im Paradies mussten die Menschen nicht beten. Gott war da, sichtbar, nahbar, Auge in Auge. Und so wird es auch im Himmel sein. Dort werden wir den dreieinen Gott zwar von Ewigkeit zu Ewigkeit anbeten, aber das ist etwas anderes als unser menschliches Beten hier auf Erden. Die letzten beiden Kapitel der Bibel, jetzt springe ich sozusagen von ganz am Anfang nach ganz zum Ende, die letzten beiden Kapitel der Bibel malen aus, was wir uns unter der gänzlich ungetrübten, unmittelbaren Gottesgegenwart im Himmel vorstellen dürfen. Im himmlischen Jerusalem wird es, so heißt es in Offenbarung 21, keinen Tempel mehr geben. Es wird keinen Tempel mehr geben, also keinen Ort der kultischen Vermittlung zwischen Gott und Menschen, denn, so heißt es in Offenbarung 21, der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt, das himmlische Jerusalem, bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen. Sein Angesicht sehen. Und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein. Und sie bedürfen nicht des Lichts einer Lampe und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten. Und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist unsere Aussicht, ihr Lieben. Und ich will es mal ein bisschen zugespitzt so sagen, Anbetung gehört in den Himmel. Das Beten auf die Erde. Anbetung gehört in den Himmel, das Beten auf die Erde. Das heißt aber auch, wo wir um Christi willen schon jetzt Gott anbeten dürfen, nämlich im Geist und in der Wahrheit, da sind wir eingeklinkt in die himmlische Wirklichkeit. Da nehmen wir teil am ewigen Lobpreis vor dem Thron Gottes. Und das geschieht auch in unseren Gottesdiensten. Da sind wir eingeklinkt in die himmlische Realität. Aber wovon unser Predigttext ganz oben spricht, von dieser himmlischen Wirklichkeit, da ist dieser Predigttext oder was dort beschrieben wird, noch Lichtjahre entfernt. Es ist kein Zufall, dass der Anfang aller menschlichen Gebetsbemühungen ausgerechnet im Anschluss an den Zivilisationsbruch des Brudermordes und den Umgang mit seinen Folgen geschildert wird. Abel ist tot. Und dann heißt es, Adam erkannte abermals seine Frau und sie gebar einen Sohn, den nannte sie Seth. Denn Gott hat mir einen anderen Sohn gegeben anstelle Abels, den Kain erschlagen hat. Und auch dem Seth wurde ein Sohn geboren, den nannte er Enosch. Und beide Namen bedeuten etwas. Seth, dieser Name ist Programm. Er soll eben Ersatz sein für Abel, den Kain erschlagen hat. Aber alle Eltern, die ein Kind verloren haben, wissen es und wir anderen ahnen es. Für ein totes Kind kann es keinen Ersatz geben. Es kann keinen Ersatz geben. Überhaupt für niemanden, der gestorben ist. Und ebenso wenig kann es einen Ersatz geben für den Verlust der unmittelbaren Gottesnähe. Es ist bezeichnend, dass Eva jetzt nur noch von Gott spricht, nicht mehr von Jahwe, dem namentlich bekannten und persönlich offenbaren Gott. Gott, das wird jetzt zu einem gesichtslosen Allerweltsbegriff, den jeder füllt, wie er will. Jenseits von Eden wird der wahre Gott zum großen Unbekannten. Jenseits von Eden wird der Mensch, der von Gott geschaffene und gewürdigte Erdling Adam, zu einem hinfälligen Wesen, zum Enosch, der sich kaum auf den Beinen halten kann. Und weil er sich nicht mit seiner Hinfälligkeit abfinden will, schreit dieser hinfällige Mensch nun nach dem, was er Gott nennt. Und das ist die Geburtsstunde der Religion und damit zugleich die Geburtsstunde des Götzendienstes. So hat schon die ältere jüdische Auslegung unsere Stelle verstanden und ich glaube mit Recht. Es heißt hier zwar, dass der hinfällige Ersatzmensch anfängt, den Namen des Herrn anzurufen. Und dahinter steht natürlich die richtige Überzeugung, dass es in Wahrheit ja nur einen Gott gibt, nämlich den ewig Dreieinen. Und echtes Gebet kann sich darum letztlich immer nur an den einen wahren Gott richten. Aber alle möglichen Menschen beten und wissen nichts von diesem wahren Gott. Ja? Und auch bei Eva haben wir es gehört und wissen es aus dem weiteren Verlauf der Menschheitsgeschichte, wie sie im ersten Buch der Bibel dargestellt wird. Der Name Jahwe war den Menschen unbekannt. Erst Mose erfährt den heiligen Gottesnamen, mit dem Gott sich wirklich und wahrhaftig in Ewigkeit anrufen lässt. Können wir nachlesen, 2. Buch Mose, Kapitel 3. Erst Mose erfährt diesen heiligen Gottesnamen von Gott selber. Und anders kann es jenseits von Eden auch gar nicht sein. Jenseits von Eden sind wir auf Gottes Selbstoffenbarung angewiesen. Denn jenseits von Eden sind wir alle blind für die wahre Wirklichkeit Gottes. Jenseits von Eden ahnen wir zwar, dass uns etwas fehlt, aber wir wissen nicht, was uns fehlt und kennen den nicht, der uns fehlt. Und so macht sich der hinfällige Ersatzmensch auf und er denkt und erdichtet sich ein höheres Wesen, das er Gott nennt oder wie auch immer er das nennt. Der hinfällige Ersatzmensch wird zum religiösen Gottsucher und zum philosophischen Sinnsucher. Und Religion und Philosophie haben im Grunde die gleiche Wurzel. Beides ist ein Versuch des im Grunde hilflosen Menschen, sich einen Reim auf die Welt zu machen, sich mit der Welt zu arrangieren, sich in die Welt einzufinden, sich die Weltmächte ein Stück weit verfügbar zu machen und ihre Kräfte anzuzapfen. Man deutet dann die Sterne und befragt Horoskope. Man versenkt sich ins Universum oder in sich selber oder sagt, das ist im Grunde auch das Gleiche. Man bringt Opfer dar und ja, man betet auch irgendwie und zu irgendwas oder irgendwem. Aber weil man den wahren Gott nicht kennt, solange er sich uns nicht in seiner Gnade offenbart, macht man sich behelfsmäßig eigene Götter und Götzen nach eigenen Bildern und Vorstellungen. Und dann überlegt man sich, wie man diesen selbstgemachten Götzen jetzt beikommen könnte. Man ersinnt Rituale, die das Göttliche irgendwie auf die Erde zwingen sollen. Man meint, mit Gott handeln zu können. Man meint, ihn durch Besänftigung zum Handeln bewegen zu können. Man meint, mit Gott könne man genauso umgehen wie mit einem Menschen. Wie du mir, so ich dir. Ich gebe, damit du mir etwas zurückgibst. Viel beten hilft viel. Und leider können sich solche Gedanken auch in unser Beten einschleichen. Auch wir sind vor diesen Holzwegen und Irrwegen des Gebets nicht gefeit. Auch wir stehen in der Gefahr, Gott zum Erfüllungsgehilfen unsere Wünsche zu machen. Und die ersten Christen in Korinth bleiben da ein warnendes Beispiel. Aber dabei lautet die entscheidende Frage nicht, was erwarten wir vom Gebet, sondern die entscheidende Frage lautet, was erwartet uns im Gebet, beziehungsweise noch besser, richtiger gesagt, wer erwartet uns im Gebet? Wer erwartet uns im Gebet? Beten, ihr Lieben, ist das Eintreten in die Wirklichkeit des lebendigen Gottes. Beten ist das Eintreten in die Wirklichkeit des lebendigen Gottes, des Vaters Jesu Christi und dadurch auch unseres Vaters, der weiß, was uns wirklich im Herzen Not tut. Echtes Beten ist ein geistgewirktes Geschehen, das uns mit dem Dreieinen Gott verbindet und uns in sein Handeln hineinnimmt. Beten ist ein Teilnehmen an Gottes Geschichte mit uns und mit der Welt. Im Gebet teilen wir zuerst und zuletzt Gottes eigenes ewiges Anliegen. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und darin eingebettet finden auch unsere zeitlichen und irdischen Nöte vor Gott ihren rechten Platz. Unser tägliches Brot gib du uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gebet ist die völlige Ausrichtung auf den dreieinen Gott in Zeit und Ewigkeit. Beten ist Leben im Glauben und in der Hoffnung. Und wenn wir unsere Gebete, sondern unsere Gottesdienste beginnen mit dem Satz im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dann ist dieses sogenannte Votum kein beliebiges Versatzstück liturgischer Tradition, wo wir sagen können, ja, ist ja nicht so wichtig. Mit diesem Satz rufen wir vor allem anderen zu Beginn des Gottesdienstes den dreieinen Gott herbei, der und wie er sich uns in Jesus Christus offenbart hat, eben als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dass Gott der Vater und auch unser Vater ist, das wissen wir ja nur, weil wir seinen Sohn kennen. Den Sohn aber kennen wir nur, weil der Heilige Geist uns das Wort Christi ins Herz geschrieben hat. Und die Jahreslosung in ihrer vollständigen Form weist uns auf das Geheimnis unserer Erwählung hin. Leider ist der erste Satz irgendwie weggelassen worden. Da heißt es, alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Weil der Vater uns in Ewigkeit bei sich haben will, darum hat er uns seinem Sohn übergeben. Und weil der Sohn mit seinem Vater eins ist, darum wird er niemanden hinausstoßen, den sein Vater ihm übergeben hat. Und darauf, ihr Lieben, und auf nichts anderem ruht unsere ganze Zuversicht und auch unsere Gebetszuversicht. Das Votum zu Beginn des Gottesdienstes ist also die Erinnerung daran, woher wir kommen und der Ausblick auf das, worauf wir zugehen. Mit diesem Satz bitten wir den wahren Gott um seine wirkliche Anwesenheit und sprechen diese zugleich über unserem Beisammensein aus, weil wir auf die Zusage Jesu Christi bauen, dass er eben dort mitten unter uns ist, wo wir zu zweit oder zu dritt in seinem Namen beisammen sind. Das Votum im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes ist Anrufung und Ausrufung, Bittgebet und Verkündung in einem. Wir kommen zusammen, weil wir darauf aus sind, unserem Gott zu begegnen. Wir bitten ihn um sein Dasein. Aber wir bitten den um sein Dasein, der sein Dasein uns zugesagt hat. Mit dem Aussprechen des Votums wird darum deutlich, was uns vereint und verbindet, ist allein der gekreuzigte Christus, dessen Leib wir sind, aus der wir hier und heute zusammen sind. Und lasst uns jetzt zu ihm beten. Zuerst in einer Zeit der Stille, wo wir in der Stille vor Gott bringen, was uns bewegt, vor unseren himmlischen Vater treten. Und danach dann auch im gemeinsamen Fürbittengebet, in dem Anke uns anleiten wird. Und wir werden das dann mit dem Vater unser beschließen, zu dem Gott selbst uns berechtigt und gewürdigt hat. Und der Friede Gottes, der unseren Verstand übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.